OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
So, der Kaffee ist durchgelaufen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, dass ich den Olaf auf der anderen Seite habe. Hallo Olaf, grüß dich. So, wir haben gerade noch ein paar Problemchen hier, aber wir kriegen das hin heute, oder?
Ja, wir kriegen das hin.
Ja. Wir können es auch verschieben, also wenn es dir besser passt.
Nee, also jetzt ist zu spät, jetzt sind wir live.
Jetzt sind wir live, genau, wir sind sogar live, also für alle natürlich, wie die das nur in der Aufzeichnung hören, nur ist so böse gemeint, das stimmt gar nicht, sondern die es in der Aufzeichnung hören. Wir haben das hier auch live aufgenommen und wie immer könnt ihr natürlich dabei sein, wenn ihr Fragen habt, etc. oder sonstiges. So viel dazu. Ja, wir haben auch heute wieder in diesem etwas vollen November, haben wir uns diese eine Stunde Zeit genommen, wir haben insgesamt 4 Themen mitgebracht. Wieder kreuz und quer durchs Online-Marketing, respektive auch ein Thema, was vielleicht mit Online-Marketing gar nicht so viel zu tun hat, aber das sehen wir gleich. Von daher würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Thema an. Und da muss ich hier einmal draufdrücken. Jetzt kommt Thema Nummer 1. Ups. Ja, und so sei es, genau, wie sich alles ändert gerade. Genau. Also für alle, die das jetzt nochmal entweder live gucken oder in der Aufzeichnung mit Video, weil auf YouTube ist das Ding dann auch noch. Wir gucken parallel immer auf die Websites drauf, über die wir gerade sprechen. Und wie wir gerade schon mit dieser sympathischen Stimme aus dem Off gehört haben, das ist jetzt Thema Nummer 1. Und Olaf hat es nicht vorgeschlagen. In unserem Jargon ist es, er hat es nicht gepitcht, sondern ich habe es entdeckt und es ist von einem sympathischen jungen Mann, Olaf Kopp sogar, der im Aufgesang-Blog einen Artikel geschrieben hat, ob LLMO und GAIO die Zukunft von SEO sind. Ich glaube, mehr Abkürzungen in so wenig Wörtern geht definitiv nicht. Da der Artikel von dir ist, Olaf, magst du ihn mal für uns anreißen, zusammenfassen oder wie auch immer du dich jetzt sprachlich beteiligen möchtest?
Kann ich mich auch mit Handzeichen beteiligen?
Ja, Handzeichen wird schwierig, aber wir versuchen es.
Und zwar, ja, das Thema ist so vor ein paar Monaten aufgekommen. Ich glaube, der Pip Glöckner hat es in seinem Doppelgänger-Podcast GAIO genannt, Generative AI Optimization, und im englischsprachigen Raum macht es als LLMO, Large Language Model Optimization, die Runde. Der Hintergrund ist der, die Theorie dahinter ist, dass man die Ausgabe von Large Language Models, also die Ausgabe von generativer KI, beeinflussen kann hinsichtlich der Nennung zum Beispiel von Marken und Produkten, also dass man selber in den Antworten genannt wird als Unternehmen, als Person etc. Und die Theorie besagt, dass das geht, und ich habe im Hintergrund über die Monate mit einigen Data Scientists gesprochen, die sich besser mit Large Language Models auskennen als wir SEOs. Das halte ich immer für wichtig, weil es wird mir teilweise dann doch ein bisschen zu oberflächlich über manche Sachen geredet, und dann versuche ich lieber mal Leute zu fragen, die davon Ahnung haben. Und da habe ich mal im Hintergrund schon Gespräche geführt, und ich wollte das Thema mal aufnehmen, bevor das noch mehr die Runde macht irgendwie, und überhaupt erstmal hinterfragen, ob das überhaupt geht aus Data Science Sicht oder aus Information Engineer Sicht. Und ja, das habe ich mal so alles zusammengefasst und habe auch 2-3 Leute befragt, unter anderem die Barbara Lampel, schöne Grüße, den Kai Spriestersbach und noch meinen geschätzten Kumpel Philipp Ehring, der seines Zeichens früher bei Otto sich viel mit Machine Learning und solchen Geschichten beschäftigt hat und der mich auch immer mit neuen Infos rund um diese Sprachmodellwelt und Vektorenwelt halt mit Infos versorgt. Und ja, da hörte ich schon in den Gesprächen vorher mal so ein bisschen Skepsis raus und ich wollte das einmal so ein bisschen fundiert darlegen, warum das also zumindest kritisch zu sehen ist, ob so etwas überhaupt möglich ist, proaktiv zu beeinflussen. Ja, und herausgekommen ist halt schon, es hängt davon ab, wie diese generativen Antworten oder diese KI-Antworten gebaut werden. Wenn sie nur eine Zusammenfassung aus rankenden Dokumenten sind, die per KI zusammengefasst werden, also die Insights, dann lässt sich das schon beeinflussen, eben durch klassische SEO, dass man einfach die Dokumente gut ranken lässt. Wenn die Antworten zum Beispiel in einem Conversational Mode oder sowas wie bei ChatGPT so im Kontext erstellt werden, wo dann wirklich auf das gesamten Korpus des Large Language Models zugegriffen wird und dann nach Wahrscheinlichkeiten dann die Wörter quasi ausgegeben werden, dann ist es eher unwahrscheinlich. Also es gibt da, ne, es hängt so ein bisschen davon ab, auf welcher Basis diese KI-Antworten denn überhaupt erstellt werden. Und dann kann man sagen, ist das ist die Theorie auch in der Praxis möglich oder eher nicht? So, das mal aber mal grob zusammengefasst alles.
Genau, ich springe mal hier weiter in deine Schlussfolgerung und so. Und zusammengefasst kann man einfach nur sagen, hältst du es für schwierig? Ich teile mit dir, dass man das unterscheiden muss. Also ChatGPT zu beeinflussen, glaube ich, halte ich für sehr schwierig, weil du musst halt an 100 Stellen im Internet irgendwie dafür sorgen, dass Leute genau das Richtige schreiben. Ne? Also die führende Marke für Leuchtmittel ist Osram oder so etwas. Und damit ChatGPT dann richtig 100 Mal gesehen hat, ja, Osram, 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 folgerichtig ist es das wohl, halte ich für sehr schwierig. Hätte im Übrigen für mich auch gar nichts mehr mit SEO zu tun, weil das S fehlt mir einfach ganz bei solchen Sachen. Also die Google SGE zu beeinflussen, ganz anderes Thema, aber ChatGPT zu beeinflussen, also schwierig und hätte nichts mehr mit SEO zu tun. Was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn du in ChatGPT genannt werden willst oder wenn du es beeinflussen willst, musst du da auch erstmal irgendwie oder solltest du mindestens deine Website nicht dafür blocken. Auch da gibt es ja relativ starke Tendenzen, zumindest unter den Top-Websites, dass sich viele dem ChatGPT-Bot entsagen oder auch dem neuen Google Extended-Bot, um da bloß nicht in irgendeine KI reinzukommen. Wie stehst du eigentlich zu diesem Blocken-Thema? Also hast du Kunden, mit denen du Gespräche darüber geführt hast, ob es sinnvoll ist, die eigenen Inhalte für GPT-Bot oder CC-Bot oder sowas zu sperren?
Nö, kein Thema.
Okay.
Ganz kurz und knapp gesagt. Also das ganze Thema ist bei vielen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen die großen Verlage und Publisher, die sich gerade damit beschäftigen.
Genau, also bei uns war es auch so, es gab ein Gespräch eines, von dem ich jetzt weiß, vielleicht haben Berater bei uns noch eigene Gespräche geführt. Wir haben zumindest auch einen internen Leitfaden dafür gemacht. Aber dieser eine, der es auch ganz genau wissen wollte, das war halt auch ein Verlag. Aus irgendeinem Grund, den ich sehr gut nachvollziehen kann, sind die immer sehr sensitiv und haben einfach schon zu oft von Google einen auf die Nase bekommen. Oder es ist halt so diese alte Hassliebe. Trotzdem glaube ich natürlich, wenn es diese Themen gibt, LLMO und GAIO, ich glaube schon, dass irgendjemand dafür ein Tool anbieten wird oder irgendeine Methode oder ein Cheat Sheet oder was auch immer. Und deswegen freue ich mich einfach nur, dass wir heute darüber reden, weil ich habe so ein Gefühl, dass Leute sich oder in irgendwelchen Besprechungszimmern gerade spricht man über dieses Thema und ich finde es schade, wenn sich da Leute in solchen Kleinkram verirren, auch weil ich eigentlich nicht wirklich glaube, dass es dass man da großartig was manipulieren kann. SEO, also klassischen Suchindex manipulieren, das sind wir gewohnt, das können wir, das kann auch funktionieren. ChatGPT zu manipulieren, halte ich A für schwierig und B, wenn es möglich wäre, wäre es wahrscheinlich so unverschämt teuer, dass es überhaupt nichts, keinen Nutzen
Am Schluss hat es was mit langfristiger Positionierung zu tun und zwar in bestimmten Kontexten. Also das ist eine reine Marketing- und Kommunikationsaufgabe Und wenn mir das im Big Scale gelingt, über Jahre, dann mag es auch sein, dass ich durch die erzeugten Konkurrenzen in diesen LLMs die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich in gewissen Kontexten genannt werde. Also so halt. Aber das würde halt auch bedeuten, dass nur die Unternehmen, die in der Lage sind, das in so einem Big Scale zu forcieren, überhaupt in der Lage dazu wären, so viel Konkurrenzen zu erzeugen, dass das der Fall ist, das betrifft ja nur einen einstelligen Prozentsatz der Unternehmen maximal.
Ja. Also gleichwohl könnte ich mir, also klar, die Großen haben die Möglichkeit, aber ja, irgendein Verrückter könnte ja auf die blöde Idee kommen, wir haben 5000 Vertriebspartner, pack doch bitte folgenden Text auf deine Website, nenne unsere Marke. Also ich glaube, die Leute werden auf verrückte Ideen kommen. Ich hoffe, dass sich das dann relativ schnell wieder gibt.
Die Frage bleibt ja auch immer, welche Quellen nimmt dann die generative oder die AI als Trainingsdaten. Ne? Wenn ich das auf irgendwelchen Wald- und Wiesenblogs publiziere, wird das für eine Menge Spam sorgen ohne Effekt. Ne?
Ja, genau. Also das ist ja auch das Blöde, dass du nicht reingucken kannst, auf welchen Daten wurde folgendes Modell jetzt eigentlich trainiert. Du kannst nicht wissen, meine URL, meine Website überhaupt. Klar, du könntest jetzt nachgucken, ob der Bot sich die Seite angeguckt hat. Das könntest du ja im Logfile sehen. Aber auch das wäre kein Garant dafür, dass der Bot dann nicht danach trotzdem diese Seite weggeschmissen hat. Also schwieriges Thema. Hab gerade über so eine Art Cloaking nachgedacht, wo dann für den GPT-Bot komplett sehr repetitive Texte ausgegeben werden.
Das Problem ist aber, dass du daher das ja im Big Scale machen müsstest und dann so viel.
Ja, das stimmt.
Da wird dir dein PBN nicht reichen.
Nee. Ja, aber so wie andere Leute vielleicht Websites hacken, um sich da irgendwelche zu injecten.
Okay, so meinst du das. Okay.
Könnte ich ja jetzt auch woanders einfach meine Texte injecten. Aber nein, also ich glaube auch, dass das alles nicht funktionieren wird. Ich glaube auch, dass die Betreiber auch irgendwelche Safeguards davor haben und gerade solche Texte, die immer wieder vorkommen, einfach auch vielleicht rausfiltern.
Da kommt mir gerade eine andere Frage, ne? Was du als Techniker, der ChatGPT-Bot, ne? Also der dann ja als Crawler irgendwie unterwegs sein muss, wenn sich das immer mehr in Richtung von Realtime-Daten begibt. Nimmt der die gerenderte Version der Seite als Trainingsdatengrundlage oder das HTML?
Das wäre eine sehr gute Frage. Also es würde den Ressourcenbedarf auf Seiten von ChatGPT mal locker verfünffachen dafür. Ist wirklich eine gute Frage. Also auch das wieder etwas, wo wir nicht reingucken können, weil wir einfach nicht sehen, wo ChatGPT sich etwas herholt. Also so ein geiles Tool wie URL-Prüfung in der Search Console haben wir halt hier nicht. Wir können nicht gucken, wo hat er sich bedient. Aber streng genommen wäre es eigentlich, also vom Ressourcenbedarf her wäre es, glaube ich, nicht darstellbar zu sagen, wir rendern einfach mal alle Seiten. Klar, die Bilder könnte man sowieso wegschmeißen, aber JavaScript ausführen ist schon sehr ressourcenintensiv und ja, würde ich vielleicht eher die Finger davon lassen. Aber auch das müsste man ja interessanterweise im Logfile sehen können. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so genau angeguckt, was der GPT-Bot da eigentlich so treibt. Ob der eine CSS-Datei mit runterlädt, JavaScript-Code, das wäre ein Indiz dafür, dass er rendert. Aber ich habe auch noch nichts darüber gelesen. Wäre vielleicht mal ein Forschungsgebiet wert. Jo. Zweites Thema? Dann drücke ich mal hier auf den Button. Jetzt kommt Thema Nummer 2. Ah, und wie aus Magie hat sich auch der Bildschirm schon wieder umgeschaltet. Das ist wirklich, muss hier mal großes Lob an meine fünfköpfige Technikredaktion im Hintergrund geben. genau. Ja, ich habe das Thema mitgebracht. Dann darf ich es auch wahrscheinlich pitchen hier. Beitrag aus Search Engine Land. Und mit der Überschrift Microsoft CEO, AI will make Google more dominant. Ja, durch AI soll Google also noch dominanter werden. Ist natürlich schön, dass Herr Nadella das zugibt. Wobei ich den Eindruck hatte, in den letzten Monaten, bevor es um die Antitrust-Sache ging, Hatte man allerdings auch noch deutlich breitere Schultern und hat ja ständig behauptet, dass der Marktanteil eigentlich vollkommen oder sich schon deutlich gesteigert hat und dass auch die, dass alle auf dem Planeten falsch zählen würden mit dem Marktanteil. Also Microsoft war da ein bisschen, ja, hatte einfach breite Schultern. Mir wird noch ein anderes Wort einfallen, aber das würde ich jetzt hier lieber sein lassen. Und jetzt gab es halt ein Statement vom Vornamen habe ich vergessen, Mr. Nadella. Wer ist er denn? Satya Mike? Nadella.
Nee, Satya.
Satya. Genau. Also Chef von Microsoft und hat einfach nur gesagt, Freunde, das wird nichts. Also mit dem Market Share und so sagt er, okay, das ist natürlich alles ganz gut, aber wenn wir jetzt von 3% auf 3,5% steigen, dann haben wir ja in relativen Zahlen wahnsinnig viel gewonnen. In absoluten Zahlen ist es natürlich immer noch nichts. Und seine Meinung ist wohl, und ich teile die zu einem gewissen Teil, nämlich es wird sich einfach sehr wahrscheinlich nichts daran ändern. Ich glaube, das hat Bing mit Bing Chat in den letzten Monaten auch gelernt. Du kannst das geilste innovative Tool bauen und was Bing Chat ja zu dem Zeitpunkt, als sie damit rauskamen, auch wirklich war. Es war anders, es war innovativ. Und trotzdem bringt es dir nicht einen Millimeter, weil es gibt halt diese Google Habits, finde ich auch ein schönes Zitat hier. You get up in the morning, you brush your teeth and you search on Google. Also das ist einfach verankert bei den Menschen, dass man auf Google sucht. Er hat natürlich auch gleich eine Lösung parat, nämlich Defaults. Sagt er, Defaults are the only thing that matters in terms of changing user behavior. Also Default heißt eben quasi, was ist die Standardsuchmaschine in bestimmten Browsern oder auch auf bestimmten Endgeräten. Und da hat natürlich Microsoft in letzter Zeit wirklich die, wie man im Englischen so schön sagt, die Deep Pockets gehabt, haben ordentlich Geld dafür abgegeben, dass sie auch auf dem iPhone und so noch wirklich die Qual der Wahl, also die Standardsuchmaschine sind.
Hat Microsoft, ich denke, Google zahlt so viel an Apple. Microsoft zahlt auch an Apple?
Apple war ich. Also Apple hat diesen, ich glaube, es war ein zweistelliger Milliardenbetrag an Google bezahlt.
Ja, genau, Apple an Google, nicht an Microsoft.
Ja. Wir kriegen das heute noch hin. Also einer von den Großen hat auf jeden Fall sehr viel Geld an den anderen Großen.
Apple zahlt an Google sehr viele Milliarden, ja.
Nee, andersrum. Google will ja den
die. Ja, also Google zahlt an Apple. Google zahlt an Apple, logisch. Schön, dass wir das mit aber so mit Microsoft hat das nichts zu tun.
ich frage mich sowieso, wie man solche Summen überweist. Habe ich jetzt noch nie getan. Ich glaube, mein Homebanking könnte das gar, also das Feld wäre gar nicht groß genug. Aber wie auch immer die solche Beträge überweisen, Sie werden es wissen. Da sagt Microsoft halt, dass sie da sich dass sie das halt nicht bezahlen können, haben zwar schon 100 Milliarden für Bing ausgegeben, aber jetzt nochmal 20 Milliarden oben drauflegen, also da können sie Google halt nicht wirklich ausstechen. Mit einem Gedanken, den ich hatte, fand ich ganz cool, ist ja interessant, dass Microsoft sowas sagt, ne? Weil wenn jemand dieses Spiel eigentlich andersrum gespielt hat, dann war es ja damals Microsoft, es gab ja damals den großen Browser War und solche Sachen, also dass Microsoft erst gezwungen werden musste, ganz bestimmte Defaults zu ändern. Also dass zum Beispiel Firefox als Standardbrowser eingerichtet werden konnte, das war ja gar nicht immer möglich. Und da gab es dann ja auch irgendwie Antitrust Klagen zu diesem ganzen Thema. Und jetzt, andersrum, beschwert sich Microsoft, dass sie halt nicht der Default sind und da auch gar nicht reinkommen. Und Nadella gleichzeitig behauptet er auch noch, it would be a game changer for Bing to be a default on Safari. Das heißt, wenn man selber diesen Deal gemacht hätte, wäre es ein Gamechanger für Bing. Weiß ich nicht, glaubst du das?
Kannst du bitte nochmal die Frage wiederholen?
Sorry. Genau. Nee. Microsoft sagt ja, den Deal auf Safari, den haben sie offensichtlich nicht bekommen. Und
okay, ach so, meinst du, wenn sie in die Browser reinkommen da tatsächlich. Nee, genau. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich sehe es bei wenn du dir einen Microsoft-Rechner, ich habe gerade einen neuen Laptop bekommen in der Agentur und da ist ja standardmäßig auch immer der Edge-Browser drauf, weil wir haben halt keine Apples, sondern wir haben Microsoft-Systeme. Auf den Rechnern und dann ist standardmäßig ja immer der Edge erstmal eingestellt, aber ich wechsle halt immer zu Chrome. Also ich glaube, das machen viele. Also ich kenne relativ, eigentlich müsste Edge zum Beispiel ja auch eine viel größere Verbreitung haben und damit Bing, weil das ja auch auf ganz vielen Microsoft-Systemen schon automatisch installiert ist als Standard und das passiert, ändert ja nichts. Also ich glaube, dass dieser Hebel ist nicht so groß. Mhm. Die Leute wollen halt Google und nicht Bing.
Ja, also viele wissen offensichtlich, wie sie es ändern müssen, selbst wenn dann Bing voreingestellt ist und ich würde es auch sofort machen. Also ja, übrigens ein Kommentar reingekommen vom Jakob Riedelsberger, der Marktanteil kann nie genug sein. Naja gut, mehr als 100% geht dann trotzdem nicht. Also da. aber grundsätzlich stimme ich Microsoft schon zu. Also mich würde es auch frustrieren, wenn ich irgendwie einen 100 Milliarden in etwas reinstecke, ich mache ein total innovatives Produkt und das interessiert am Ende des Tages trotzdem niemanden.
Ist es denn, also ich habe so, ja, es war ja eine große PR-Schlacht, ne, erstes Halbjahr, rund um dieses ganze AI-Thema zwischen Microsoft und Google. Jetzt war gestern die vorgestern war die OpenAI Keynote, wo auch der Nadella mit auf die Bühne gekommen ist kurz. Also Schulterschluss mit OpenAI und den neuesten ChatGPT-Innovationen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie lassen jetzt auch dieses Suche-Thema mal los und wollen Google so ein bisschen auch in Sicherheit bewahren und wollen sich voll auf diese Chatbot-Geschichte eher konzentrieren und den Möglichkeiten, die da drin stecken, und haben jetzt diesen Anspruch abgeschüttelt, da irgendwas auch in der Suche bewegen zu wollen und wollen so ein bisschen nach dem Motto, ach Google, konzentrier du dich mal auf die Suche, da haben wir eh keine Chance und deswegen innovieren wir hier in einem Chatbot-Bereich halt weiter, weil da muss man schon sagen, im Chatbot-Bereich geben die schon Gas und bringen auch echt geile Sachen auf die Straße, während man von Google da relativ wenig hört.
Ich meine, wir warten halt immer noch auf die SGI, Google Bard kann man ja mit rumspielen, aber...
Ja, aber SGI ist halt wieder Suche, ne? Das ist wieder, da sind wir wieder im Suchesystem mit SGI und ich meine wirklich dieses Chatbot-System, weil Bard reißt ja nichts vom Teller irgendwie, nutzt ja gefühlt, das ist doch ein totes Tool, oder nicht? Also ich habe, sprich, weiß Google auch, da ist der Zug abgefahren irgendwie. Sie müssen sich auf die Suche wieder konzentrieren und wie sie die generative KI in die Suche kriegen. Und der Nadella sagt vielleicht ganz bewusst so, ach komm, Suche schenke ich dir, wollen wir gar nicht mehr groß irgendwie mit euch konkurrieren, um dann so ein bisschen auch den Konkurrenzdruck daraus zu nehmen, damit sie halt in dem Chatbot-Bereich noch mehr Vorsprung gewinnen können. So. Mhm. Das ist so ein bisschen, könnte vielleicht auch so ein bisschen sein. Ist ja alles PR auch, ne?
Es ist auch eine große Schlacht vor Gericht sicherlich. Und vielleicht würde Google sogar manchmal weise entscheiden, wenn sie Microsoft so ein Default-Deal lassen würden, weil mit der marktbeherrschenden Stellung, die Google gerade hat, das schreit ja geradezu nach Antitrust. Und eigentlich, wenn man sich den Markt schön aufteilen würde unter Zweien, wäre es vielleicht sicherer für Google als Unternehmen, so wie es das jetzt gerade ist. Jetzt bin ich zum Glück weit davon entfernt, Jurist zu sein, aber die Zerschlagung von Google steht natürlich schon manchmal im Raum, und dass das ein total beherrschendes Ding ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig.
Was würde denn das bedeuten? Was soll denn da zerschlagen werden?
Das weiß ich auch nicht. Also ich meine, das würde ja dann wahrscheinlich ein Richter festlegen. Also der klassische Fall war ja mal AT&T, die in den USA auch marktbeherrschend waren, die dann einfach verschiedene Geschäftsbereiche aufteilen mussten und mussten noch ein paar Teile verkaufen und so. Und ja, was immer die Konsequenz sein könnte, das werden wir irgendwann sehen, wenn dieses Urteil, falls dieses Urteil jemals gesprochen wird.
Also ich habe eher von Tendenzen gehört, dass Google irgendwann das Alphabet-Geschichte, also die Holding-Geschichte sein könnte, weil die ganzen anderen Produkte neben der Suche halt nichts abwerfen und nicht funktionieren, ne? Außer die Cloud noch. Die Cloud, ja. Eigentlich das Einzige, was bei Google funktioniert, ist die Cloud in gewisser Weise und die Suche und YouTube. Also wenn du die drei Sachen nimmst, mehr. Und diese ganzen anderen Nebenprojekte wie Robotics, Vielleicht noch diese, selbstfahrenden Autos, dieses System für die selbsfahrenden Autos, ne, dieses, was da gerade getestet wird. Da sind sie wohl anscheinend schon ziemlich weit. Ich glaube, auch weiter als Tesla, glaube ich, ne? Weiß ich nicht genau.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und das könnte auch noch was sein, aber ja, also mit der Zerschlagung, also Google-Suche, also die Google-Suche ist so, also Suche-Traffic ist so wertvoll und ist immer noch so gewinnbringend. Ich glaube, da wird, ist der Vorschlag von dir, dass doch Microsoft oder Bing ein bisschen mehr Marktanteil kriegen könnte, weil es die Zerschlagung verhindern würde. Ich glaube, das ist kein Thema bei Google.
Okay. Nächstes Thema. Was meinst du? Jetzt kommt Thema Nummer 3. So, kommen wir zum dritten Beitrag. Den habe ich auch gefunden. Dann ist aus dem Handelsblatt. Ich habe jetzt hier allerdings den nicht öffentlich zugänglichen Artikel, also Paywall natürlich. Gleichwohl, ich habe ihn mir natürlich vollständig angeguckt. Gibt eine Möglichkeit, zeige ich jetzt hier aber nicht. Man kann sich die Artikel ja über Google herunterladen und dann kann man auch vollständig auf den Artikel zugreifen, weil Google kann ja auch vollständig drauf zugreifen. Aber damit wollte ich auf keinen Fall irgendjemand motivieren, das zu tun. Also, Bericht aus dem Handelsblatt. Überschrift ist, wie KI ein neues Software-Zeitalter einleitet. Und ich bin eigentlich drauf gestoßen, weil in diesem Artikel, das können wir jetzt hier leider nicht sehen, ist ein schönes Zitat drin, nämlich: Das nächste Google kann ein deutscher Mittelständler sein. Wird in diesem Artikel gesagt, finde ich natürlich erstmal eine sehr steile These. Es gab ja sogar mal so ein europäisches Suchprojekt. Ich habe den Namen vergessen. Aber ich glaube, wenn wir Deutschen respektive Europäer eines nicht können, dann ist es wahrscheinlich sowas. Wobei in der Vergangenheit hatten wir ja zumindest mal ein paar Suchtechnologien. Aber das haben wir auch alles sehr gut eingestampft. These aus diesem Beitrag, Zitat: Der Einfluss von KI auf das Programmieren könnte die Gewichte im Technologiesektor verschieben. Also worum geht's? Es geht um Generative AI natürlich, aber das eben vor allem für Programmierung zu nutzen, weil durch Generative AI können Programmierer schneller werden, sie können besser werden, also fehlerärmer, können vor allem produktiver werden. Und da wir sowieso schon Entwicklermangel haben, kann das eben dazu führen, dass wir einfach viel mehr Output generieren können. Das heißt, der eigentlich bislang ein Coder war, der einfach Code geschrieben hat, könnte jetzt eher so eine Art Manager oder so ein Überwacher werden, der halt quasi der KI nur noch sagt, was alles so geschrieben werden muss. Und ja, vielleicht, das ist mir sogar in der Tat letztens entgegengekommen. Ein Mitarbeiter von Blue Fusion USA, der hat mir ein Tool vorgestellt und ich sag so, ja, komisch, ich wusste gar nicht, dass du programmieren kannst. Er sagte so, nee, kann ich auch gar nicht. Ich habe ChatGPT gefragt, was der Code ist, und dann habe ich den da eingefügt und dann hat das auch funktioniert. Muss ich persönlich meinen Hut vornehmen, weil ich als erstmal, okay, ich habe Informatik studiert, deswegen, klar, ich verstehe das alles, aber muss ich erstmal meinen Hut wirklich dafür nehmen, dass jemand einfach so in Anführungsstrichen unverfroren ist und die KI dafür nutzt, aber ich kenne natürlich auch andere, die das machen. Gleichwohl, These ist hier, das nächste Google kann ein deutscher Mittelständler sein. Das heißt nicht, dass aus Deutschland eine Suchmaschine kommt, sondern dass wir Deutschen jetzt in der Lage sind, quasi eine Killer-Applikation zu liefern, weil wir haben zwar viel zu wenig Entwickler, aber den Job kann natürlich die KI jetzt für uns machen. Und das halte ich ehrlich gesagt so für den schlimmsten Käse, den ich seit langem gelesen habe. Einfach weil ich glaube, warum ist das bisher eigentlich nicht passiert? Ich hab eben mal ChatGPT angeschmissen und habe ChatGPT gefragt, was sind eigentlich so die weltweit bekanntesten deutschen Softwareunternehmen? Und von ein paar davon hatte ich noch nie gehört. Klar, SAP wird immer gerne rausgeholt, aber danach wird es dann auch schon relativ eng. Ich glaube, wir Deutschen können das nicht. Wir Deutschen wären noch niemals auf dem Mond gelandet. Wir können Sachen gut, wir können eine Anhängerkupplung bauen, die bei 500 km/h noch funktioniert, und können das perfekte Ding basteln, so wie die Amerikaner keine Autos bauen können. Software glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass diese These stimmt. Ich glaube schon, dass theoretisch jetzt, ich glaube, dass Programmieren vielleicht ein bisschen liberalisiert wird. Also es kann auch der programmieren, der eigentlich nicht programmieren kann. Aber trotzdem brauchst du noch die richtige Idee, du brauchst die richtige, brauchst auch einfach den unbedingten Willen, das Ding nach vorne zu treiben. Du brauchst auch ein bisschen Finanzierung und so. Und ich glaube, da wird es dann schon relativ eng.
Du brauchst Risiko, Risikolust.
Ja. Haben wir eigentlich nicht so viel,
ne? Nee. Also wir, erstens, da sind ja stecken ja so viel Abers drin in diesem Artikel. Zum einen die deutsche Kultur und die deutsche Mentalität. Wir müssen unterscheiden, sprechen wir jetzt hier vom deutschen Mittelständlern oder generell Mittelständlern? Ja. Hier wurde es jetzt, glaube ich, speziell wirklich auf die deutschen Mittelständler bezogen. Da kommt noch die Kulturkomponente rein. Und Softwareentwicklung gerade hat was mit Agilität zu tun. Und wenn ich jetzt eine Kultur und ein Land mit Agilität in Verbindung bringe, ist es mit Sicherheit nicht Deutschland. Und wir können, wie gesagt, wir können andere Sachen gut, wir können gut im Detail arbeiten, wir können relativ fehlerfrei gut arbeiten. Ich glaube, die anderen sind dann, Kulturen sind dann eher schneller, aber vielleicht fehleranfälliger. Aber ich glaube eben, dass Agilität, gerade in der Softwareentwicklung halt, da stammt ja auch dieses Agilitätskonzepte wie Scrum und so, stammen ja ursprünglich aus dem Softwareentwicklung, ist ja nicht ohne Grund. Und gerade da geht es um, hat es ein bisschen was mit Dynamik und Geschwindigkeit zu tun. Und ich glaube eher, dass eine KI auch gut dafür geeignet ist, dich fehlerfreier zu machen. Also, dass du einen bestehenden Code, den du einfach mal schnell hingeschrieben hast, einfach nochmal überprüfen kannst durch die KI und dadurch dann schneller wirst und eben einer, der sehr schnell ist, auch fehlerfreier arbeiten kann. Daran glaube ich schon. Aber ich glaube, es geht auch nicht unbedingt um die Software-Skills dabei oder um die Programmier-Skills, besser gesagt. Es geht darum, was für eine Mentalität du hast. Und wie du sagst, was Softwareentwicklung angeht, sehe ich, gibt es einen Grund, warum wir nicht im Technologiesegment die großen Player am Markt in Deutschland haben. So. Und ob da nun KI dazukommt oder nicht. Und by the way, KI, irgendwie wird ja schon länger gesagt, KI ist kein Wettbewerbsvorteil mehr oder noch nie gewesen, weil es ist kein Burggraben da, weil es jeder nutzen kann. Theoretisch. Die Modelle jetzt natürlich nicht, aber die Modelle sind jetzt frei, teilweise sind die Modelle frei verfügbar und du kannst da direkt an, jeder kann theoretisch da direkt andocken, sei es über Tools wie ChatGPT oder sich eben da für die irgendeine Tool basteln, was an die sich der Schnittstelle bedient, irgendwie zu den Sprachmodellen und den Schnittstellen und dann kann halt theoretisch ja jeder loslegen, also da gibt's ja gar keinen Burggraben, also und dann in der Kombination mit unserer Langsamkeit macht ja noch weniger einen Schuh draus irgendwie.
Sollen wir aber einen weitergehen?
Ja.
Weil ich glaube, das wird noch ein ganz spannendes Thema, ich klicke mal eben. Jetzt kommt Thema Nummer 4. Ja, 7 Must-See Google Search Ranking Documents in Antitrust Trial Exhibits. Also es geht wieder um die Antitrust-Thematik. Und da sind viele Dokumente aufgetaucht. Olaf, du hast es dir angeguckt und fandest es so spannend, dass du es hier reingeworfen hast.
Genau, ich finde es vom Danny Goodwin, ein guter Typ, ist der Chief Editor von Search Engine Land, der mich auch da mit reingeholt hat bei Search Engine Land, guter Typ, der hat einen hervorragenden Beitrag geschrieben. Ich mag ja so Beiträge, wo sich auf Quellen bezogen wird und der tut das hier ziemlich stark und er hat sich halt mal damit beschäftigt, was denn so in den letzten 10 Jahren für Dokumente rausgekommen sind, die teilweise sehr alt, auch teilweise 10 Jahre alt, von Google, wo sie etwas ein bisschen in ihren Motorraum quasi blicken lassen, wie sie Dokumente ranken. Und was da immer wieder auffällt, ist, dass sehr viel neben den üblichen bekannten Sachen auch sehr stark von User Interaction gesprochen wird. Und zwar, dass also im Endeffekt, dass nach objektiven Gesichtspunkten ein Dokument gerankt wird und dann anhand der User Interaction nochmal re-gerankt wird im Endeffekt. Und das Ganze feinjustiert wird, das Ranking. Also quasi, dass diese User Interactions halt so, also Nutzersignale im Endeffekt, so entscheidend sind nachher für das Ranking.
Mhm.
Und gerade die, genau, das ist es im Endeffekt. Also, dass du, da jetzt ist halt wieder das Thema, jetzt haben wir wieder das Thema mit Nutzersignale, Rankingfaktor etc. Ich glaube, dass Nutzersignale ein Rankingfaktor sind, ist, jetzt ist wieder die Frage, wie man Faktor definiert. Mhm. Aber dass sie Ranking-Einfluss haben, drücken wir so aus, ist unbestritten. Worüber man diskutieren sollte.
Ja, von Google schon, ne?
Na, sie sagen, das ist kein Ranking-Faktor. Ne?
Es ist kein Ranking-Faktor,
ganz, man genau. muss ganz genau darauf achten, wie und was sie sagen. Und das tun halt nur sehr wenige. Man muss, sie versuchen das natürlich so ein bisschen zu umschiffen und eben, wie es Google halt immer macht, dass sie halt es so ausdrücken, dass sie nicht lügen, aber eben auch nicht zu viel verraten. Und wenn sie sagen, es ist kein Ranking-Faktor, sagen sie nicht, dass es keinen Ranking-Einfluss hat. Das ist, genau. ne, und deswegen diese Differenzierung. Und zwar muss man ja unterscheiden, wer wird eine CTR auf ein Dokument direkt in das Scoring eines Dokumentes verwendet, für das Scoring, für das Ranking-Scoring und die Ranking-Bewertung eines einzelnen Dokuments verwendet. Mhm. Und da würde ich sagen, immer noch nein.
Mhm.
Ich würde allerdings im Gemeinen, weil am Schluss will Google. Was ist das Ziel von Google? Google möchte, und auch, es ist auch Ziel der Core-Updates zum Beispiel, sie möchten eine hohe User-Experience auf ihren SERPs bieten oder mit ihren SERPs bieten. Und da ist das, ist die Summe der Dokumente, die da vorne ranken, wichtig und nicht das einzelne Dokument unbedingt. Natürlich bestimmt sich die Summe der Dokumente aus den einzelnen Einzeldokumenten, aber am Schluss geht es um eine ganzheitliche Nutzererfahrung mit den SERPs. Und dort geht es nach meiner Meinung eher darauf, diese Daten, diese einzelnen Nutzersignaldaten in einen Topf zu werfen, da eine Machine Learning drüber zu schicken über die Daten und dann Muster für qualitativ hochwertige Seiten zu identifizieren. Mhm. Und die werden dann, diese Erkenntnisse werden dann in die Algos eingetütet quasi, eingeschüttet. Und dann zum Beispiel in Form der Core-Updates. Und dann wird geguckt, ob die Nutzererfahrung im Gesamten mit den SERPs besser ist als vorher oder schlechter. Mhm. Und das ist aber ein entscheidender Unterschied, ob ich nun sage, ich verbessere jetzt meine CTR um x Prozent und dadurch wird mein Ranking besser oder ob Google es für so einen allgemeinen Ansatz nimmt, wo es um einen generalistischeren Ansatz, wo es um eine generalistische Bewertung von qualitativ hochwertigen Dokumenten geht.
Mhm.
Wie siehst du, also das, verstehst du, was ich meine? Also den Unterschied?
Das ja,
ist, das, und das ist halt, das wird oft nicht so, es wird dann gesagt, ja, Nutzersignale, siehst du, Nutzersignale sind Ranking-Faktor, hier ist der Beweis. Ja, aber man muss es doch differenziert betrachten, so. Und wie, was Google halt da sagt, nicht gesagt hat, ist, dass es keinen Ranking-Einfluss hat und dass es auch in so einer Form in Verwendung findet, in so einer generalistischen Form verwendet wird, diese Log- und Klickdaten und andere Nutzersignale, die dann noch erzeugt werden. Sie sagen nur, dass es nicht für das Scoring von Einzeldokumenten genutzt wird.
Mhm.
So verstehe ich Google zumindest die ganze Zeit, wenn sie was dazu sagen.
Also so würde ich es auch verstehen. Also es wäre natürlich erstmal töricht, diese ganzen Daten, die sie da eigentlich haben, nicht zu nutzen. Und dann könnten sie ja auch direkt von der Google-Suche aus auf das Zieldokument verweisen. Das tun sie aber nicht. Sie haben einen Klickzähler dazwischen gebaut. Okay, den brauchen wir auch für die Search Console und so. Aber ich finde nach wie vor, man wäre töricht, wenn man das Signal zum Beispiel nicht nutzen würde. Also wenn ich irgendwo sehen würde, 90% der Leute, die auf die Website draufgeklickt haben, sind sofort wieder zurückgegangen und haben auf was anderes draufgeklickt. Dann wäre ich doch töricht, diese negative Information über diese Website oder dieses eine Dokument wegzuschmeißen. Was Google natürlich schon sagt an verschiedenen Stellen, dass es halt sehr viel Rauschen natürlich gibt. Ne? Also gerade Dokumente, die vielleicht nur 3 oder 4 Mal angeklickt werden, da hast du dann einfach nicht genug aussagekräftige Informationen darüber. Aber wenn man das quasi auf einer Website-Ebene macht dann und quasi alle Nutzersignale zusammenzählt, dann wäre das ja sicherlich, dann könnte das ja wieder ganz funktionieren. Das würde aber auch bedeuten, dass es in manchen Themengebieten vielleicht einfach kaum Daten gäbe, weil gerade im B2B, nur drei Leute auf dem Planeten suchen irgendwie nach einem Doppelschneckenextruder. Und du hast die Website dafür, aber es klicken viel zu wenig Leute darauf, um Daten zu erzeugen. Aber
da hast du ja die erste Stufe dann, die da nochmal zählt, und zwar diese üblichen Ranking-Kriterien, diese objektiv nutzerunabhängige, also ja. TF-IDF oder was auch immer du da ranziehen willst, also diese objektiven Ranking-Faktoren. Ne? Und dann, es wird ja gesagt, da ist ja auch der, spricht ja auch der Hans Kronberg oft drüber, über dieses Re-Ranking, dass du halt quasi aufgrund der Nutzersignale dann die Karten nochmal neu gemischt werden oder die Suchergebnisse nochmal neu gemischt werden und ein Re-Ranking quasi stattfindet. Und das ist halt, aber es geht halt um die, wie sie es verwenden, diese Nutzersignale. Und ich glaube halt nicht, dass sie es fürs Einzelscoring zur Einzelbewertung von Dokumenten verwenden.
Das würde auch bedeuten, dass es so Dienstleistungen, die man an manchen Stellen kaufen kann, dass die vielleicht wenig sinnvoll wären, oder? Also auch davon muss Google sich ja schützen. Ne? Also du gehst auf eine der bekannten Plattformen und sagst hier, sucht mal alle nach XYZ und klickt mich dann auf der dritten Position an. Auch vor solchen Sachen muss Google sich ja schützen. Mit großen Datenmengen könnte man das hinbekommen. Ich finde es übrigens auch immer sehr geil, wenn sich Leute in die Suchvorhersagen reinmogeln. Das ist auch so ein Ding, wo ich, also diese Angebote kriegen wir, glaube ich, alle immer. Ich glaube sogar, dass es zu einem gewissen Grad funktionieren kann, gerade in Nischenthemen, aber wir haben es noch nie beauftragt, einfach nur, weil es verstößt gegen Google-Richtlinien, wir würden das nicht tun.
Also für einen Test haben wir es auch schon mal probiert. Gebe ich offen zu, vor Jahren allerdings schon. Ja. Und weil was die Suggest-Beeinflussung angeht, habe ich da nichts feststellen können. So.
Nee. Sagt dein Hund das auch?
Mein Hund, der mahnt zum Aufbruch, glaube ich.
Wir sind ja auch faktisch eigentlich durch, ne?
Ja.
Das Einzige, was mir eben noch eingefallen ist, so, wir haben ja ein kleines Jubiläum eigentlich. Also wir haben die 20. Folge im Dezember und gleichzeitig die Weihnachtsfolge. Wäre die Frage, was wir eigentlich machen wollen in der nächsten Ausgabe. Ich fände es zwar schön, wenn wir auch ein bisschen eine persönliche Folge machen würden. Also so, was
Jahresrückblick.
Ja, aber jetzt nicht den üblichen, ne, hier SEO und SEO und SEO, sondern dass wir einfach mal gucken, was ist uns auf die Eier gegangen, was war die schönste Sache in diesem Jahr oder sowas. Könnten wir nochmal drüber nachdenken. Oder wenn ihr da draußen natürlich ein Thema für uns habt, lasst es uns wissen. Ja.
Dann sind wir durch.
Genau, das klicke ich hier mal weg. Dann sind nur noch wir beide auf dem Bildschirm zu sehen, den die meisten nicht sehen sollen, weil ihr ihn nur hört. Ich würde schon mal hier den Abspann vorbereiten. Und wenn du dann die abschließenden Worte sprechen würdest, das wäre doch fantastisch.
Abonniert uns bei YouTube, folgt uns bei iTunes, bewertet uns da, bewertet uns auch bei Spotify, folgt uns da. Danke, dass ihr dabei seid und sein werdet. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
OM Kaffee, der Online-Marketing Real Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. Let's get ready to rumble! OM Kaffee.